Hallo Kinofans und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Ich bin Markus aus der Filmstarts-Redaktion und wie es sich für unseren Podcast gehört, bin ich natürlich nicht allein hier, das wäre langweilig. Darum habe ich meine werte Kollegin Chantal an meiner Seite.
Hallo.
Schön. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich wieder hier sein darf.
Ja, du bist ja jetzt unsere Expertin für den Film, über den wir heute sprechen, sage ich jetzt einfach mal, ohne dich zu sehr unter Druck setzen.
Das ist eine gute Unterstellung.
Werden wir mal sehen. Wir haben ihn ja beide gesehen, das sollte die Voraussetzung für einen Podcast sein, obwohl es auch schon mal einen Podcast gab, wo ich den Film, um den es ging, nicht gesehen habe. Das war Kraven the Hunter. Da habe ich die.
Ist vielleicht gar nicht so schlimm, oder?
Ich habe ihn bis heute nicht nachgeholt. Da war die, habe ich die PV verpasst oder war krank, glaube ich, oder so. Und da habe ich mich auch trotzdem einfach reingesetzt. Da haben wir auch zu dritt noch gemacht und da Sebastian und Pascal waren halt da und haben mich so durchgezogen, haben halt allgemein über das Sony-Marvel-Universum gesprochen. Das war völlig fein. Und am Ende war das Fazit, ich habe alles richtig gemacht. Ja, aber heute reden wir nicht über Marvel oder Sachen, die wir nicht gesehen haben, sondern über den neuen Pixar-Film namens Hoppers. Da würde ich erstmal zuallererst bei dir so fragen, bist du denn ein Pixar-Girl, ein Pixar-Nerd? Wie stehst du zu Pixar?
Pixar ist irgendwie Kindheit.
Ja.
Also genau wie Disney auch, Pixar geht immer. Das ist auch irgendwas, was man so mit Familie so schauen kann. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir in der Familie, wenn man sich einigen kann, irgendeinen Film zu gucken, dann sind es doch Pixar und Disney-Filme.
Ja, absolut. Mein Vater ist immer so ein bisschen bei Animationsfilmen erstmal immer so, ist ja was für Kinder. aber sobald er dann drin ist, wir haben jetzt zum Beispiel, ist jetzt nicht Pixar, aber Disney halt, zum letzten Weihnachten, wir gehen ja Weihnachten immer ins Kino.
Zumania
2 geguckt und da waren wir alle begeistert. Also das war schön.
Ist auch gut.
Ja. Ja, bei mir ähnlich. Also es ist ein bisschen schwammiger geworden nach hinten raus mit Pixar. Die standen ja wirklich mal, du wusstest früher, wenn ein neuer Pixar-Film rauskam, das war eine Ausgeburt von Originalität und immer ein Qualitätsgarant. Ich glaube, die haben immer noch, würde ich sagen, ein ziemlich gutes Niveau, Standardniveau. Aber es ist natürlich zwangsläufig dann auch so ein bisschen, die machen jetzt doch auch Fortsetzungen. Das war ja früher so, abgesehen von Toy Story, ja eher so ein No-Go bei Pixar. Machen doch viele Fortsetzungen, bauen große Franchises auf und muss jetzt so ein bisschen gucken, ob das immer so hinhaut, finde ich. Aber ja, trotzdem ist es tatsächlich immer noch so, auch sehr Kindheit oder Jugend, weil das hat immer noch so einen gewissen Qualitätsstandard kann man eigentlich immer erwarten. Deswegen freue ich mich nach wie vor.
Genau. Eigentlich, wenn man einen Pixar-Film guckt, dann weißt du, der ist da nicht ganz schlecht wird.
Zumal die es auch wirklich gut den Spagat oft hinkriegen zwischen, ist jetzt für die Kleinen, aber natürlich auch irgendwas für die Erwachsenen mit dabei und so. dass sie sich jetzt nicht da die ganze Zeit langweilen oder so. Ja, und deswegen, hast du dich denn auf Hoppers gefreut, der neue Pixar-Film?
Natürlich. Also ich fand es auch süß mit den Bibern irgendwie. Ja. Die Idee mal, weil, kannst du einen Biber-Film nennen?
Nee, ich wollte gerade sagen Biber-Brüder, aber der ist Bärenbrüder. nein, außer den Justin-Biber-Film. ich glaube, ich kann keinen Biber-Film nennen. Kommen wir vielleicht nochmal, ich glaube, das war auch dann der Hintergrund so ein bisschen für die Entscheidung für die Biber, da kommen wir, glaube ich, später noch ein bisschen dazu. Ja, ich fand ja auch den Trailer schon mega süß. Also ich wusste jetzt nicht ganz so der Ansatz, der ja so sehr sci-fiig ist. Da kommen wir, erzählen wir gleich mal ein bisschen darüber. Aber fand den schon auch sehr spaßig, den Trailer, weil wieder so ein tolle, catchy Szenen einfach drin, wo ich dachte, ach, das ist ja putzig. Wenn jetzt irgendwie der halbe Film wenigstens so ist, dann macht das bestimmt Spaß. Aber genau, kommen wir doch mal dazu.
Zu Hoppers.
Worum geht's denn überhaupt in Hoppers?
Ich versuche mich jetzt mal einer Inhaltsangabe.
Ja genau, Full Disclosure, Chantal hat den schon vor Ewigkeiten gesehen, bei einer der ersten Vorführungen. Ich habe ihn erst gestern ganz frisch gesehen. Trotzdem bin ich jetzt so frech und überlasse es dir.
Das ist sehr gut, dankeschön. wir haben da Mabel. Mabel ist die Hauptfigur und sie setzt sich seit ihrer Jugend für den Schutz von Tieren ein. Nach dem Tod ihrer Großmutter ist sie aber die Einzige, die sich einem Biotop zuwendet und für den Erhalt dieses Biotops kämpft. Während der Bürgermeister das Gebiet nämlich bebauen lassen möchte und das Verschwinden der Tiere aus diesem Gebiet als Freibrief versteht, da Sachen hinzubauen. Und die entscheidende Wendung kommt dann mit einer wissenschaftlichen Sensation. Mabels Professorin hat nämlich eine Technologie entwickelt, mit der sie menschliches Bewusstsein in robotische Tiere übertragen kann. Und Mabel nutzt diese Möglichkeit natürlich, um selbst ein Teil der Tierwelt zu werden und die Biber zur Rückkehr in ihren Lebensraum zu bewegen.
Ja, da war, glaube ich, alles Wichtige drin. Also es ist ja, fängt ja wirklich ganz süß an. Wir haben so einen Prolog quasi, wo Mabel noch jünger
klein,
ist,
ja, ja.
klein ist, wie man sie in der Schule sieht und da quasi versucht, alle Tiere zu retten, die da
das
irgendwie...
Das ist sehr süß.
Da sieht man auch gleich so das Design von den Tieren, was ja ein bisschen anders ist, als man das vielleicht sonst aus Pixar oder Disney-Filmen kennt. Aber ganz bewusst anders, weil die haben alle so süße Knopfaugen
ja.
und sehen halt alle so ein bisschen, ja, einfach aus.
Hast du das Findet Nemo?
Ja, Crush, die Schildkröte, ja genau. Es gibt sowieso tatsächlich ein paar Easter Eggs in dem Film. Da gibt es so beim Biberkönig oder Säugetierkönig, der dann noch kommt, der hat ja irgendwie so ein bisschen König der Löwen-Hintergrundgeschichte. Ich glaube, später ist noch was zu oben, als die eine Wissenschaftlerin da noch sagt, was sie noch so für Ideen hat. Da sieht man diesen Hundesprech, das Hundesprechhalsband und so. Da sind so ein paar Easter Eggs drin und das war auch einer, genau die Schildkröte, die in der Schule da lebt. Nennt sich Crush, wie die Schildkröte aus Findet Nemo. Genau, und da wird das schon so etabliert und sie als Figur eben auch wirklich schon ganz gut vorgestellt. Und dann hat sie eben diese Geschichte mit ihrer Großmutter, um die sie sich halt kümmert bis zu ihrem Tod. Und das fand ich tatsächlich als Einstieg schon mal wieder richtig, richtig süß.
Ja, das war herzergreifend, würde ich sagen.
Ja, vor allem, ich fand es auch so gut gehandelt. Also es war die Gefahr groß. Ich hatte es dann schon befürchtet, als es darum ging, ja, die ist bei der Großmutter und so, das Abenteuer geht noch nicht so richtig los. Das passiert, es ist Disney und Pixar, es passiert bestimmt irgendwas Schlimmes, beziehungsweise ist natürlich schon älter. Ich war froh, dass sie nicht nochmal so einen oben rausgeholt haben. Ich liebe diese ersten 20 Minuten von oben, die sind völlig herzergreifend und zerstören einen jedes Mal. Aber es ist natürlich jetzt, wenn sie das jetzt nochmal gemacht hätten, ich weiß nicht, also das wäre ein bisschen krass gewesen. Ich fand, die haben es dann gut gehandelt.
Ja, das fand ich auch sehr süß.
Weil es ist dann ja wirklich so ein harter Cut erstmal, ne? Also du, es wird ja nicht so ausgewalzt. Die erlebt er halt mit ihrer Großmutter und dann sind ein paar Jahre später und dann siehst du erst auf dem Bild, ja, die lebt jetzt irgendwie in dem Haus von der Großmutter und die Großmutter ist tatsächlich gestorben. Und trotzdem schwingt so emotional mit, weil es ja ihre ganze Motivation eben ist. Das fand ich eigentlich
ganz
cool.
Genau, und dann hat sie ja von ihrer Großmutter alles übernommen, würde ich mal sagen, weil die Großmutter liebt die Natur ja auch und auch dieses kleine Biotop da in dem Wald und die hat sie ja erst dahin gebracht, würde ich mal behaupten.
Absolut, auch in so einer schönen, echt ganz süßen Montage, einfach wie die Natur da kennenlernt als Kind und so. Da
hat sie mich auch wieder. Stein sitzen.
Genau, die haben ihren Stein, auf dem sie immer sitzen. Selbst als die Großmutter dann alt ist und eigentlich nicht mehr richtig alleine hoch kann, schlägt sie ihre Hand weg und sagt, ja, ich gehe da noch alleine hoch und so. Da schaffen sie es echt immer in so kurzer Zeit eine gute Stimmung aufzubauen und auch gut die Figuren vorzustellen. Da war ich erstmal drin, auf jeden Fall.
Und danach.
Ich muss auch generell sagen, vielleicht erstmal, um darauf zu kommen, bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen, auch weil ich ja meinte, das Design von den Tieren und so, dass das so bewusst anders ist, weil wenn die in diese Tiere dann reinhüpfen und die ihre Persönlichkeit bekommen so richtig, dass man sie versteht, dann kriegen die auch andere Augen und andere Mimik und Gestik.
Das finde ich sehr clever gemacht.
Das ist eine coole Idee.
Also auch wenn man die Kommunikation zwischen Mensch und Tier dann sieht, also wenn Mabel als Biber spricht, dann kriegt sie auch ganz kleine Augen und einen ganz kleinen Mund, sodass du wirklich mitbekommst, dass das jetzt eine andere Ebene ist, dass die nicht kommunizieren können. Weil wenn die normalerweise in Animationsfilmen, da wird ja dann immer, weiß ich nicht, die Tiergeräusche werden dann eingeblendet und du weißt dann, okay, jetzt anhand der Tiergeräusche weiß ich, dass die jetzt nicht miteinander kommunizieren können, der Mensch und das Tier. Und hier kriegt das noch so eine visuelle Ebene, das finde ich sehr, sehr clever gelöst.
War einfach, aber sehr smart, ja, finde ich auch. Aber auch abgesehen davon, ich bin auch immer wieder erstaunt, wie gut einfach neue Animationsfilme aussehen. Also ich kann mir auch ältere Sachen noch angucken, aber gerade im direkten Vergleich ist es immer so ein bisschen schwierig, jetzt manchmal nochmal Toy Story zu gucken. Aber was hier dafür, weil auch gerade so eine reiche Natur eben darstellt und so ein Biotop und so, was dafür Details auch drinstecken, aber auch bei den Figuren, bei der Mimik und Geste, da war ich wirklich immer da,
Die sehen auch richtig flauschig aus irgendwie.
Ja, du kannst, so wie als, Watte. Als könntest du da gleich reingreifen und du willst die auch streicheln.
Ja.
Selbst das Robotertier, die sehen ja sehr lebensecht aus, muss man ja nochmal sagen. Also es ist wahrscheinlich so inspiriert von so Dokus. Man kennt das ja, dass Leute inzwischen oder manche Filmemacher so Tiere nachstellen, die dann so, wo sie Kameras reinstecken oder sonst was, damit sie da in die Tierwelt ein bisschen besser reingucken können und sich da irgendwie mittendrin befinden. Das ist jetzt quasi weitergedacht, einen großen Schritt weitergedacht.
Was ich auch gut finde bei dem Film jetzt, also wenn man sich so letzte Werke anguckt, so auch von Disney, Zoomania und Elemente und sowas. Also das ist ja alles sehr quietschbunt.
Ja.
Und jetzt Hoppers hat diesen Naturbezug und das ist alles viel gedeckter und die Farben sind natürlicher und nicht so krass bunt.
Ja, aber man fühlt sich auf jeden Fall gut in diese Natur, in diesen Schauplatz reinversetzt, genau. Und will eigentlich auch, dass der jetzt nicht durch diese Umgehungsstraße, die da gebaut werden soll, zerstört wird. Aber was ich auch witzig fand, vielleicht habe ich da auch zu viel reingesehen, weil ich jetzt nicht der große Anime-Experte bin, aber ich fand so teilweise so Anleihen an Anime-Ästhetik auch, witzigerweise.
Echt?
Ja, wenn die, also was so Mimik und Expression von den Gesichtern und so angeht, da dachte ich so, ist es jetzt der, weiß ich nicht, Effekt aus der japanischen Welt oder vielleicht auch sowas, also ist ja nicht unbedingt nur, also auch sowas wie K-Pop Demon Hunters und so, das ist ja ein riesen Ding, ich weiß nicht, es wurde vielleicht auch schon parallel entwickelt, aber ich fand trotzdem manchmal so in der Mimik, weil gerade bei Mabel und so, das könnte jetzt auch aus dem Anime stammen und auch so ein bisschen Bildkomposition, wenn die steht sich dem Bürgermeister gegenüber und die strecken sich so die Faust entgegen und so und haben ihre Streitereien, da dachte ich so, habe ich mich voll an Animes erinnert gefühlt. Das fand ich eigentlich ganz, ganz interessant, dass sich das so ein bisschen annähert oder ich das halt noch reingelesen habe, vielleicht auch.
Ja, da kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, ich bin überhaupt gar kein Anime-Gucker.
Ich bin jetzt, wie gesagt, auch nicht der Experte, aber falls jemand das da draußen auch so sieht.
In die Kommentare.
Ja, stimmt mir gerne zu. Oder widersprecht mir. Aber das fand ich auch noch interessant. Das ist irgendwie eine interessante Entwicklung, dass man sich da so ein bisschen annähert. Genau. Und wie es bei Pixar auch üblich ist, und bei dir klang es ja jetzt auch durch, geht natürlich auch wieder um große Themen.
Mhm.
Und hier ganz einfach, naja, Umweltschutz,
genau.
Naturbewahrung.
Natur.
Mhm. Findest du, der Film regelt das gut?
Ich finde, er regelt das subtil.
Mhm.
Also du wirst nicht die ganze Zeit... Also es wird dir nicht die ganze Zeit auf die Nase gebunden, dass da jetzt Naturschutz und wir müssen und er macht es subtil und du kriegst aber trotzdem die Message mit.
Ja, subtil, ja, weiß ich nicht. Also,
naja, es wird jetzt nicht gesagt, wir müssen jetzt das auf jeden Fall.
Genau, es wird einem nicht die ganze Mabel. Zeit, es ist nicht die ganze Zeit der Call to Action. Wir
genau.
müssen jetzt, die versucht am Anfang noch irgendwelche Unterschriften zu sammeln, aber am Ende ist es dann wirklich fokussiert auf ihre Mission, nachdem sie diesen Avatar-Move da macht, was auch explizit so genannt wird im Trailer, glaube ich, auch schon,
ja.
dass sie quasi sich da in diesen Tierroboter reinversetzt, um die zu infiltrieren. Das stimmt, ja. Aber trotzdem halt auch eine gute, wichtige Botschaft. Angeblich, habe ich ja noch gelesen, wurde das ja runtergedampft im Nachhinein, diese Umweltbotschaft. Aber Daniel Chong, der Regisseur, hat ihm irgendwie widersprochen, aber ich weiß nicht genau. Also ich finde jetzt auch, so wie es jetzt ist, ist es für, wäre es ein Film nur für Erwachsene, hätte ich es mir, glaube ich, ein bisschen subtiler gerne noch gewünscht.
Mhm.
Aber für einen Kinderfilm ist es, glaube ich, in gutem Maße, weil es gut verpackt ist in diese Geschichte eigentlich.
Ich finde das auch, das kommt irgendwie sehr natürlich. Das ist jetzt nicht so aufdringlich.
So, und dann tauchen wir halt in diese Welt ein und es ist ja schon ziemlich abgefahren, wie das gerne bei Pixar mal so ist. Wir lernen dann wirklich diese Parallelwelt kennen.
Die wie von den Tieren, meinst du?
Genau, wo es quasi je nach, Tier, wie nennt man das denn?
Tiergruppe, ja.
Das ist bestimmt jetzt der biologisch, weiß ich nicht, richtige Ausdruck. Also, dass die jeder so einen König quasi haben, ohne jetzt zu viel zu spoilern, die sich auch irgendwie immer noch beraten. Das ist schon auch sehr abgefahren.
Mhm.
Fand ich eigentlich noch ganz cool. Vielleicht auch wieder für gute Ideen, aber irgendwann kommt so der Punkt.
Ich würde mal sagen, die Natur holt sich alles zurück.
Ja.
So, das beschreibt, glaube ich, die zweite Hälfte ganz gut.
Ja.
Und dann wurde es sehr wild.
Genau, wie stehst du denn so? Also insgesamt, es ist jetzt vielleicht auch noch gar nicht, aber kommen wir auch am Ende sowieso dann noch im Fazit dazu, aber insgesamt, wie stehst du denn jetzt dazu und wie fandst du denn das Wilde oder ist das jetzt eher ein Punkt, der dir nicht so?
Also einerseits ist Wild natürlich gut, weil dir wird nicht so schnell langweilig.
Also ja, es passiert
so viel,
immer was, ja,
es
überall.
Ist die ganze Zeit was los. Andererseits hat mir auch ein bisschen vielleicht gefehlt, dass mal so eine Minute zum Durchatmen die Charaktere noch ein bisschen mehr kennenlernen und tiefer in deren Motivation einzusteigen, weil ich finde, der Film ist sehr von Mabels Motivation getragen. Also die Tiere an sich machen jetzt noch nicht so viele Anstalten, dass sie da unbedingt wieder umgesiedelt werden.
Genau, die scheinen mit allem happy zu sein.
Genau,
die werden so eher von Mabel hin und her gescheucht. Stimmt.
Ja, aber sie ist so die Erste, die sagt, lasst uns doch mal. Und sie versteht auch gar nicht, warum.
Ja,
warum sie nicht einfach wieder zurückgehen. Und das erklärt sich ja dann. Aber es ist schon immer sehr viel los, würde ich mal sagen.
Ja, die Tiere sind vor allem da auch, um putzig zu sein natürlich wieder. Ne?
Ja.
Obwohl die, ich finde, trotzdem haben viele so ihre Momente, wo man so denkt, ja, da haben sie mich jetzt zum Beispiel wieder gekriegt. Also wenn dann irgendwie, einfach so, hat dann halt einen neuen Freund, neue Freundin kennengelernt, der Biberkönig. Und dann, wenn er so ein bisschen mehr über die Sachen, wir wollen ja jetzt nicht spoilern, über Sachen und Hintergründe erfährt, wie er dann so reagiert und so, da sind dann wieder so Pixar-Momente, wo ich denke, auch wenn er mich mal zwischendurch vielleicht bei bestimmten Sachen verliert, da bin ich dann wieder dabei und habe dann so Tränchen im Auge.
Ja, aber das
so
hätte für mich noch ein bisschen mehr sein sollen. Das war irgendwie das sehr, sehr schnell und man musste immer überall mitdenken irgendwie.
Ja, ich gebe dir zumindest recht, was die Figuren an sich angeht, also bei den Tieren, da sind schon größere Lücken, aber ich finde, die Beziehungen funktionieren trotzdem. Also man kriegt zumindest mit, dass die irgendwie, also so einen gewissen Bond und so einen gewissen Vibe aufbauen. Also gerade Mabel und George, der...
Ja, die sind sehr süß zusammen.
Das finde ich eigentlich ganz
gut. Da merkt man auch, wie sich die Freundschaft so langsam entwickelt und...
Ja, aber dann passiert eben was, wie gesagt, wir wollen nicht zu sehr in inhaltliche Details gehen, aber es war so ein bisschen bei mir auch Problem bei einigen Pixar-Filmen, neueren, auch nicht unbedingt nur die neuen, ist, also dass da einfach irgendwann ein bisschen too much. Also, und ich bin mir nicht sicher, ob der Film das selber checkt oder sogar direkt kommentiert, weil es ist es gibt so eine Zäsur mit einem Hai. Also es wurde ja schon, wie gesagt, wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen, wie der irgendwie eingebunden wird, aber es wurde ja auch schon kommuniziert, gerade im deutschen Bereich, dass ein Hai vorkommt, weil der von Heidi Klum gesprochen wird im Deutschen. Ja, gut, kann man finden, wie man will, aber genau, es kommt auch ein Hai vor und das ist so wirklich auch dann der Moment, wo es in dem Film für mich so ein bisschen zu diesem Jump-the-Shark-Moment kommt, den man ja so kennt aus der Film- und Serienbetrachtung. Also das ist halt, kommt ja ursprünglich aus dieser Kultserie Happy Days, wo die Hauptfigur Fonzie damals literally über einen Hai gesprungen ist mit so einem Surfboard. Und das steht seitdem sinnbildlich für, wenn sich Autoren irgendwie nichts mehr Gutes einfallen lassen können oder so abstruse Sachen sich einfallen lassen, um irgendwie das Interesse noch hochzuhalten. Und es wirkt ein bisschen, als wäre das ein bewusster Kommentar dazu und das wird so eingebunden, aber es hilft natürlich nicht, selbst wenn die sich da bewusst werden. Das ist dann wirklich einfach ein bisschen too much, was sie damit
glauben. Ja, das habe ich auch gedacht. Es war so, wo man, also es ist eher ein Film über Teichtiere.
Ja.
Das ist ein bisschen so out of context. Mhm. Also da habe ich auch erstmal gedacht, what?
Aber du hattest eine Theorie dazu, warum das vielleicht...
Ich hatte die Theorie, ja genau, weil ursprünglich im ersten Drehbuch wurde es geplant, dass es keine Biber, sondern Pinguine sind. Mhm. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist es noch so ein Überbleibsel. Vielleicht war das früher mal ein Orca und das wurde jetzt aber zum Hai umfunktioniert. Mhm. Weil, wenn man sich so überlegt, welche Tiere in so einem Pinguinfilm eine Rolle spielen könnten. Also
ja, kann gut sein, ja. Es wurde dann wohl gesagt, Pinguine gab es halt schon.
Drei Beispiele nennen jetzt.
Wenn man Madagaskar, Happy Feet.
Ja, genau. Ja. Könige der Welt.
So, genau. Und das ist ja dann oft so, glaube ich, auch der Knackpunkt. Ich glaube auch wahrscheinlich sinnvoll, weil es ist bestimmt bei Kindern wirklich so, wenn sie sagen, oh, schon wieder Pinguine. Weiß ich nicht, aber keine Ahnung. Aber das ist dann der Hintergrund gewesen, dass man das geswitcht hat. Was ich aber eigentlich auch sympathisch finde oder treffend, weil es ist ja tatsächlich auch so, dass Biber einen großen Einfluss auf so Ökosysteme haben. Und, so. Und das ist ja hier eigentlich sogar viel passender für die Hintergrundgeschichte.
Ja.
Aber vielleicht ist das dann so ein Überbleibsel, ich weiß es nicht. Ich fand ja die Idee an sich, so blöd und verrückt die war mit dem Hai, erstmal noch ganz cool, als es so angefangen hat. Das kann man ja irgendwie mal so einstreuen. Aber es war dann einfach ein bisschen too much. Also das ging ja auch eine Weile. Und es kommt dann auch nochmal wieder. Und ja, und zumal da in dem Fall die deutsche Synchro dem Film keinen Gefallen getan hat. Also ich muss ja sagen, du hast den ja noch im Original geguckt. Ich habe den ja in der deutschen Synchro jetzt geguckt. Und die Heidi Klum macht das an sich fein. Aber die lassen sich echt die Gelegenheit nicht entgehen, um zu sagen, also die spricht dann mit dem Bürgermeister, auf den sie es da irgendwie abgesehen hat, zu sagen, ja, ich habe leider kein Foto für dich. Und das ist so, also für wen ist dieser Gag? Kinder verstehen ihn nicht. Für Erwachsene ist das, glaube ich, sehr cringe. Und ich, also keine Ahnung, das war absolut unpassend, hat auch überhaupt nicht in den Kontext gepasst und das war mir ein bisschen, das hat den Moment eher noch ein bisschen unerträglich gemacht. Aber ja, und es geht dann ein bisschen so weiter, also es kommt dann nochmal so eine stärkere Sci-Fi-Komponente rein, wenn man so will, ohne auch da zu sehr ins Detail zu gehen und das das macht den Vibe so weit. Also du hast da zwar eine gewisse Bedrohung, es ist schon spannend, wie du meintest, es passiert immer irgendwie was, aber das ist so ein bisschen dieser Oben-Effekt, den ich hatte. Ich mag Oben als Film sehr, aber wenn am Ende Hunde mit Flugzeugen fliegen.
Ach, das fand ich süß.
Das fand ich auch ein bisschen, es war mir ein bisschen too much. Trotzdem ist es so, dass ich da dabei bin, investiert und so, auch durch den Aufbau vorher und so, das hat Spaß gemacht. Aber ich hätte mir irgendwie eine andere Alternative gewünscht, ohne dass ich jetzt sagen könnte, was für eine. Und hier ist es auch so ein bisschen so im kleineren Rahmen, finde ich.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist alles sehr, sehr wild.
Ja. Zumal das auch so alles sehr schnell dann auf einmal geht. Dass sie dann plötzlich dann auch so eine andere Ebene da einfließen und ich denke, ah, naja.
Es ist schwierig, ohne jetzt zu spoilern. Ne?
Ja, ich weiß, aber ich glaube, wir brauchen bei dem Film auch keinen Spoiler-Part. Aber ihr werdet dann vielleicht sehen, was wir meinen. Wir können zumindest sagen, also wie siehst du das so im Hinblick auf Kinder? Würdest du sagen, das ist für Kinder geeignet, gerade so im Hinblick auf das?
Kommt drauf an, welches Alter, ne?
Ja, genau.
Also ich weiß nicht, was haben wir gesagt, ab 6 ist der?
Der ist jetzt ab 6 freigegeben, genau.
Würde ich vielleicht noch ein bisschen anheben. Mhm. Also weil es sehr gruselig auch wird gegen Schluss. Und es gibt dann noch eine Figur, die sich dann überraschenderweise noch anders entwickelt, würde ich mal sagen. Also ich glaube, Kinder mindestens ab 12.
Ja, also oder irgendwas dazwischen so.
Oder 6 irgendwas dazwischen,
ja. Finde ich, glaube ich, auch ein bisschen krass. Ich weiß nicht, wie das Alter gestern so war. Ich war ja bei dem Preview-Screening oder bei der Deutschland-Premiere war das dann, glaube ich, auch. Da waren halt tatsächlich auch einige Kinder da. Und da gab es schon so Stellen, ich habe das jetzt nicht direkt mitbekommen, aber wo es schon so und so. Also es hat jetzt keiner laut angefangen zu heulen oder so. Aber das ist schon dann auch recht düster. Zumal du auch wirklich sowas hast, was ich auch ein bisschen ärgerlich fand, weil die bauen erst so einen Antagonisten auf oder haben so einen Antagonisten, der halt nicht komplett so richtig evil ist, was ich eigentlich ganz schön fand. Also der macht zwar irgendwie blöde Sachen, gerade im Hinblick auf die Tierwelt, aber er war eigentlich ganz, man konnte noch mit ihm reden, sag ich mal. Und dann halten sie das nicht aus oder machen sie das nicht konsequent und bringen dann doch noch eine Figur ein, die dann wirklich komplett böse ist.
Ja. Also sehr, sehr schwarz-weiß dann am
Ende. Das ist dann doch irgendwie schwarz-weißer, als ich es mir gerne gewünscht hätte. Zumal auch ja eine der Botschaften ist, im Kern sind wir irgendwie alle doch nett, wenn man doch miteinander redet und so. Und das haut bei der Figur halt nicht hin. Das finde ich dann ein bisschen verschenkt. Da waren sie nicht ganz konsequent. Das fand ich ein bisschen schade. Aber genau, also da haben wir am Ende so ein paar Gruselelemente. Und dann zwischendurch, wenn es so auch um die Nahrungskette geht oder wer da wie irgendwie, das ist schon auch.
Ich glaube, man unterschätzt das manchmal, also als Erwachsener, wenn man mit Kindern irgendwie, ich glaube, man unterschätzt manche Szenen. Für einen Erwachsenen ist es überhaupt gar nicht schlimm, weil man weiß, wie es funktioniert. Aber für Kinder kann das ja schon traumatisierend sein.
Es gab zumindest einen Moment, über den, glaube ich, auch gerade so dann im Hinblick auf Kinder gesprochen wird, den wir jetzt auch nicht spoilern, aber wo schon was Krasses passiert im Hinblick auf eine Figur, wo ich erstmal so, und ich glaube auch der ganze Saal gestern so,
ja, weil man nicht erwartet hat, dass Pixar sowas macht.
Genau. Und das ist aber in dem Hinblick, zumindest aus unserer Sicht, ich fand das ziemlich cool.
Also, ich fand das auch sehr cool.
Dass sie sich das getraut haben. Das war schon heftig. Ja. Zumal der Moment auch dann noch so ausgekostet wird. Der ist nicht zack und vorbei, sondern das geht noch so ein paar Sekunden weiter, dass es dann nochmal genau betont wird, dass wir wirklich das jetzt gemacht haben, was ihr denkt, was wir gemacht haben. Das ist schon krass. Also das hätte ich auch nicht gedacht. Das war schon überraschend.
Also man kennt es ja, dass in Pixar-Filmen jemand stirbt oder so, wie am Anfang jetzt auch die Oma. Aber das ist ja alles immer noch so herzergreifend.
Ja.
Und das war jetzt wirklich plötzlich.
Und eher ein Gag, muss man sagen. Ne?
Oh, ja.
Ja, also so gemein das ist, aber ich fand es trotzdem deswegen echt eigentlich ganz cool. Also muss im Hinblick auf die Figur so ein bisschen, ist auch ein bisschen schwierig eigentlich, weil es wird ja gerade aufgebaut, dass die Tiere alle Persönlichkeit haben und im Grunde nicht so anders sind als die Menschen. Und aus der Warte ist es dann schon ein bisschen problematisch, gerade wenn die Hauptfigur da bestimmte Sachen macht. Aber ich fand es als Moment trotzdem schon ziemlich cool.
Ja, das war ein starker Move.
Ja, war ein starker Move, kann man so sagen. Ja, und überraschend auf jeden Fall auch. Hat er sich denn sonst irgendwie emotional gepackt? Auch?
Also dadurch, dass diese ruhigen Momente so von diesem ganzen Wilden übertroffen wurden. Also mir hat es wirklich ein bisschen gefehlt, dass es so ein, wir sitzen mal ganz kurz und warum ist es denn so wichtig, dass das Gebiet geschützt wird und dieses Ganze mit den Tieren auch. Ich finde, bis auf den Biberkönig war da auch nicht so viel mit den anderen Tieren. Das fand ich ein bisschen schade, dass man die anderen vielleicht besser verstanden hat, warum die denn auch da bleiben sollten.
Ja, da war eben auch viel wirklich eher Comic Relief so ein bisschen. Also selbst der Bär und so, die haben zwar, wie gesagt, auch dann so Momente, aber kommt dann immer so, ist halt für einen Gag eher. Das stimmt schon. Also da wäre vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen. Aber nochmal kurz, weil ich Heidi Klum da so ein bisschen, ja, aber ich habe es ja gesagt, also an ihr liegt es tatsächlich auch nicht, es ist eher die Zeile, die da eingeschmuggelt wurde, aber die Synchro ist an sich ziemlich, ziemlich gut, aber es ist ja bei Pixar und Disney öfter so. Wir haben auch jetzt auch nicht so, ich sag mal, Influencer-Heavy-Casting, also in den Hauptfiguren gerade, das sind schon richtige Synchronsprecher, das klingt jetzt gemein gegenüber Influencern, aber sind wirklich auch Stimmen, die man halt so kennt und die das auch super machen. Und dann so ein paar Stars in den Nebenrollen, also dass man zum Beispiel jetzt Max Giermann und Martina Hill da als Könige von den Tieren hat und Alina Kani, die auch Moderatorin ist und Comedy-Background hat und viel auf Instagram auch unterwegs ist. Und da können wir schon mal vorwegnehmen, die waren bei uns auch hier im Büro, die drei, und mit denen haben wir auch ein schönes Interview geführt. Das war doch
das
nett,
war
oder?
Sehr, sehr, sehr nett.
Hat's dir gefallen?
Das hat mir sehr gut gefallen. Das sind drei sehr nette Leute und ich glaube, die hatten auch richtig Spaß bei Hoppers.
Denke ich auch, ja. Die haben auf jeden Fall dann, wir hatten leider nicht ganz so viel Zeit, aber die haben einen coolen Einblick gegeben, wie so die Synchronarbeit abläuft, was das so bedeutet, und die wirkten ehrlich begeistert auf jeden Fall.
Ja.
Und genau, das kommt dann einfach hier im Anhang mit dran, das habt ihr wahrscheinlich im Titel dann sowieso schon gesehen. Also gerne dann noch dranbleiben nach unserem Podcast, nach unserem Fazit gleich. Das ist ganz cool, das hört sich sehr gut weg. Die drei haben auch eine gute Chemie zusammen, auch wenn sie im Studio nicht zusammenstanden. Aber das erfahrt ihr dann alles sowieso dann noch in dem Interview. Das war ein cooles Gespräch. Ja, wo würdest du das so ein bisschen könntest du das sagen, im Pixar-Kosmos so einordnen, qualitativ, Hoppers? Ist das jetzt ein Highlight für alle Pixar-Fans oder ist das eher so? Ja.
Also es ist, man sagt es immer so, es ist nicht schlecht.
Es ist okay.
Es ist
okay-ish.
Also mir hat der Film gefallen. Es gibt aber aus den letzten Jahren auf jeden Fall Filme, die ich besser fand.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, ich bin ein richtiger Onward-Fan.
Ah, echt? Okay.
Ich fand das so süß, diese Idee einfach, so einen halben Vater da mit rumzuschleppen durch so eine Fantasy-Welt. Das ist irgendwie nochmal was anderes gewesen. Das mochte ich sehr, sehr gerne.
Ach cool, ja. Ja, für mich ist der, ja, ich war jetzt kein riesen Onward-Fan, aber bei Onward war, merktest du zumindest auch, dass es immer so voller Ideen steckt bei Pixar.
Genau,
ne? Also in die Details, wie die auch so Worldbuilding einfach machen.
Ja, das irgendwie hatte das was Innovatives, ich weiß nicht.
Ja, aber das haben die ja immer so dabei. Also ich glaube, das ist auch manchmal, wenn die halt neue Marken starten, so der Grundpitch. Also die müssen irgendwie was haben, was jetzt so noch nicht da war. Auch wenn das jetzt ein bisschen hier bei Hoppers wie bei Avatar ist.
Ja.
Aber es ist ja trotzdem ein ganz anderer Schwerpunkt und so. Ja, das mag ich daran auch. Ich war trotzdem nicht der Riesen-Onward-Fan, aber fand den, glaube ich, auch gut. Ich weiß jetzt nicht, Letterboxd so wahrscheinlich 3,5 Sterne geben oder sowas. Ja, immer. Das ist ja schon eine gute Wertung. Ja, also für mich ordnet sich das, glaube ich, so irgendwie im Mittelfeld von Pixar ein, was ja für Pixar schon auch gut ist. Also es ist jetzt für mich kein absolutes Pixar-Highlight. Wird jetzt nicht in den Pixar-Olymp für mich kommen.
Nee.
Aber
es hat wie immer Spaß gemacht.
Genau, aber es hat wie immer Spaß gemacht.
Es ist durchschnittliche Pixar-Qualität, würde ich sagen. Also man kann...
Es kommt jetzt für mich nicht an, also meine Pixar-Favorites sind sowas wie Findet Nemo oder Alles Steht Kopf.
Ja.
Das ist so bei mir ganz, ganz oben. Viele sagen immer Ratatouille, das ist ja bei mir immer sowas, wo ich nie so ganz mit warm wurde.
Nein?
Nee, aber wahrscheinlich, ich habe den auch, also das ist doch lange her, aber genau wie bei Hoppers, der ist gut, aber bei mir hat er mich nie, ich fand irgendwie, aber da war mir das Grundkonzept so ein bisschen eine Ratte, die jemand an den Haaren steuert.
Ach, das ist das Ziel.
Aber das ist halt so, ist halt Quatsch, in so einem Film sowas anzugreifen. Das ist halt hier auch, man muss halt auch, es gibt immer so eine Grundvoraussetzung, die man eigentlich schlucken muss bei Pixar, ist halt auch die Technologie, also das ist halt, musst du halt so hinnehmen und dann funktioniert das auch. Irgendwie hat mich zumindest als, wann kam der raus? Weiß ich nicht mehr genau, aber als junger Jugendlicher, sage ich jetzt mal, nicht so ganz abgeholt. Aber ich
2007.
Ja. Ich stehe zu allen Aussagen, die ich gerade habe. Aber ich habe ihn seitdem auch nicht nochmal gesehen. Aber das wollte ich jetzt sagen. Ich wollte jetzt nicht keine Ratatouille-Fans vor den Kopf stoßen. Wie gesagt, ist alles gut. Aber Findet Nemo ist, glaube ich, immer noch so mein...
Ja, den würde ich aber auch bei mir ganz oben.
Ja.
Findet Nemo, Findet Dory fand ich auch sehr süß.
Ja, da war es ein Beispiel bei mir so ein bisschen so, da war so dieses Fortsetzungsding. Die wollten zwanghaft irgendwie noch was draufsetzen und das hat bei mir nicht mehr ganz so funktioniert.
Ich finde, da hat es gerade ganz gut funktioniert, weil es trotzdem, es war für eine Nemo, aber irgendwie anders und einfach Dory ist auch so,
ja, es so ist ein halt Charakter. Schön, es war auch schön, nach der Zeit die Figur nochmal in einem neuen Abenteuer zu sehen, aber da hat mir dann Hoppers tatsächlich, glaube ich, noch ein bisschen, habe ich, glaube ich, ein bisschen mehr abgeholt. Aber wir können ja auch sowieso mal zum Fazit und zu den Sternen, glaube ich, kommen. Also du hast noch irgendwas jetzt, was dir auf der Seele brennt, als du hast ja auch unsere Kritik geschrieben, ne? Ja, wollte ich nochmal kurz noch erwähnt haben, da könnt ihr nochmal alles im Detail nachlesen. Irgendwas noch, was du zu dem Film loswerden willst?
Ich Also eigentlich alles in der Kritik dann.
Ja, also guter Teaser, lest die Kritik auch noch durch. Was gibt es denn da für Sterne?
Werbung.
Ja.
Ich würde 3 Sterne geben. Es ist solide, es ist unterhaltsam, manchmal ein bisschen zu wild. Mhm. Aber ich glaube, auch gerade für die jüngeren Generationen, so die TikTok und Instagram gewöhnt sind, die sind an dieses Tempo ja eh schon gewöhnt. Deswegen glaube ich, dass es für die gar keinen Unterschied macht, sondern dass es für die eher besser ist, dass sie da dranbleiben. Und ja, es gibt diese Avatar-Parallel. Insofern ist es nicht ganz so innovativ, aber es driftet noch weit genug ab, dass es jetzt nicht kein, es ist keine Kopie.
Ja, ja, genau, macht ja wirklich was Eigenes daraus und ist ja auch genau. Sowieso dann eher Comedy-Kontext und so, Familienfilm-Kontext. Ja.
Also 3 Sterne.
Okay, das ist doch mal eine Aussage. Ja, ich würde mich noch ein bisschen mit Augen zudrücken, glaube ich, zu 3,5 durchringen lassen. Also ich sehe das auch so, dass der nach hinten nachlässt, weil es einfach too much ist. Ich fand den jetzt nicht zu hyperaktiv, das ist schon da, aber da habe ich schon schlimmer gesehen. deswegen, das ging noch. Ich fand halt so ein paar Ideen einfach ein bisschen drüber. Also das war too much, das hätte der Film, glaube ich, auch nicht nötig gehabt. Dann hätte man sich vielleicht noch ein bisschen was anderes ausdenken können, damit er besser auch ein bisschen in diesem, wir schützen jetzt dieses Ökosystem, diese Biosphäre da irgendwie. Ja, aber trotzdem hat er mich auch dann immer wieder gekriegt mit irgendwelchen so emotionalen Momenten. Auch in den Phasen, wo er inhaltlich mich dann so ein bisschen verloren hat, aber dann waren wieder so ein paar süße Sachen dabei, wo ich dachte, ach ja. Und Mabel als Figur fand ich halt stark und die hat mich dann auch durchgezogen. Aber ich ein bisschen Augen zudrücken, wäre ich dann so bei 3,5. Aber ungefähr decken wir uns da, glaube ich, ganz gut.
Ich glaube auch.
Ja, dann ist das, denke ich, alles erstmal zu Hoppers gesagt. Ich glaube auch, der Hype ist auch irgendwie da. Mhm. Pixar tut sich ja manchmal ein bisschen schwer, also nicht aus Pixar-Sicht, sondern Pixar hat manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, Originalstoffe inzwischen an das Publikum zu bringen, habe ich das Gefühl. Elio lief ja zuletzt leider gar nicht, obwohl der gut ist. Mhm. Hier habe ich das Gefühl, da ist schon irgendwie, nach dem Trailer war schon so ein gewisser Hype da. Gestern die Stimmung im Kino war auch super. Ich glaube, da könnte wieder was Größeres kommen. Also, dass vielleicht auch noch mehr Hoppers irgendwann kommt, aber ich glaube, da ist so, das Potenzial ist da, dass das wieder auch ein Originalstoff von Pixar wird, der ein bisschen mehr durch die Decke geht, auch an den Kassen.
Das ist doch ein guter Schlusssatz.
Ja, denke ich nämlich auch. Ja, dann danke, Chantal.
Danke dir auch.
Dass du dich hier mit mir zusammengesetzt hast und auch für das Interview, das ihr gleich euch noch anhören könnt. Also bleibt, wie gesagt, gerne dran. Das
kommt auch sehr wild war irgendwie.
Das Interview?
Ich fand es auch sehr schnell.
Ja, ja, ne, absolut. Also wir hätten gerne mit denen noch eine halbe Stunde länger gequatscht, aber wie das immer so ist mit den Stars, die müssen schnell weiter. Und deswegen was gesagt wird.
Wir haben das Beste rausgehört.
Genau, wir haben das Beste rausgehört. Sie haben das Beste gesagt, was Sie in der kurzen Zeit sagen können. Also es lohnt sich. Innerhalb hört sich das dann auch schnell weg. Also wie gesagt, bleibt gerne dran. Und sonst, ja, sowieso auch danke an euch da draußen. Wenn irgendwas ist, wenn ihr uns eure liebsten Pixar-Filme nennen wollt oder sagen wollt, wie ihr Hoppers so findet, schreibt gerne an leinwandliebe@filmstadt.de. Abonniert uns überall, wo das so geht. Spotify, Apple, ich weiß nicht, wo es uns alle, uns gibt es glaube ich überall. Schreibt Kommentare, wo es geht. Ja, und dann melden wir uns nächste Woche wieder mit einem anderen Film. Normalerweise gucke ich das vorher nach. Ich weiß es jetzt leider nicht, obwohl ich den Plan ja erstelle. Was ist denn nächste Woche so, Chantal?
Nächste Woche? Oh, ich bin noch bei dieser Woche.
Ja, es kommt nächste Woche auch ein richtig, richtig cooler Podcast.
Ja.
Es kommt noch nicht der Astronaut, glaube ich.
Aber.
Ah nein, genau, ich glaube, ich weiß es. Es kommt wahrscheinlich kein Podcast zum aktuellen Film, weil nicht so geile Filme starten nächste Woche. Wir müssen mal gucken. Also wahrscheinlich machen wir seit langem mal wieder eine Klassikerfolge. Da suchen wir uns noch was Schönes raus.
Das ist doch auch ein Highlight.
Genau. Und danach die Woche ist dann der Astronaut Project Hail Mary mit Ryan Gosling.
Jo. Podcast mit Ryan Gosling.
Podcast mit Ryan Gosling wäre schön, ja. Habe ich Podcast Hail Mary gesagt? Oder Podcast,
Nein, Ryan. Aber der Satz hat irgendwie so geklungen.
Ja, ich wollte gerade aufgeregt sein und dachte, hey, Ryan Gosling kommt vorbei. Das ist schön. Ja, ich nehme auch Pascal, das geht auch okay. Unser ist der deutsche Ryan Gosling. Gut, ja, dann vielen Dank, hört wieder rein und dann bis zum nächsten Mal.
Wir sitzen jetzt hier mit dem Hoppers-Adel, würde ich mal sagen. Insektenkönigin, Fischkönigin, Amphibienkönig, Vogelkönig und den 3 Reptilienköniginnen. Man könnte jetzt denken, wir sind eine richtig große Gruppe. Aber wir haben Alina Kani bei uns, Martina Hill und Max Kehlmann. Herzlich willkommen.
Guten Tag. Hallo.
Ja, danke für die Einladung.
Hallo, hi. Guten Tag.
Bitte Eure Majestät, ja? Danke. Ja.
Gut, Eure Majestäten. So. Ja. Wie seid ihr denn zu Hoppers gekommen? Also wie findet man denn so eine Rolle? Kommt Pixar oder Disney zu euch und sagt, wir haben jetzt hier einen Vogel, kannst du mal 3 Stimmen präsentieren und wir suchen uns da einen aus? Oder wie funktioniert sowas?
Ich bin so reingehoppt. Also, nee, bei mir was, also normalerweise ist es wirklich oft so, ne, dass man so Stimmtests abgeben muss, aber in dem Fall musste ich das nicht machen. Also, ich hatte tatsächlich diese Anfrage, da zwei Rollen zu sprechen. Genau so, wie du es gesagt hast, den Amphibienkönig und den Vogelkönig. Konnte mir aber nichts drunter vorstellen. Und man kann ja den Film vorher auch nicht sehen. Also, ja. Man sieht den dann sozusagen kurz, bevor man da ins Studio geht und es aufnimmt, sieht man das zum ersten Mal dann auch noch in so einer Rohfassung, so schwarz-weiß mit so einem Wasserzeichen. Also, es ist so ein bisschen abstrakt.
Und doch nur die eigenen?
Nee, den Film dann guckst du dir da an, so wie so einen kleinen Kinosaal, guckt man sich den Film an und ja, und dann macht man's, ne? Und dann geht man ins Studio und dann hat man ja eigentlich auch erst die Chance, so eine Stimme mal auszuprobieren und das macht man dann kurz mit dem Regisseur zusammen. Und also war es bei mir. Ihr hattet, glaube ich, ein paar Wochen Vorbereitung, oder?
Ja, sicher.
Ja, ein Jahr. Wichtig.
Pro Kopf.
So, genau, 3 Jahre. Nee, aber
es ist beim Synchron eigentlich immer so, dass man anders als beim Schauspiel sonst sich nicht vorbereiten kann, sondern wirklich vor den Sprachaufnahmen den Film zu sehen bekommt und dann eigentlich direkt ins Studio, ans Mikrofon geht und sich auf die Szenen dann stürzt, zusammen mit der Regie. Und so entdeckt man dann auch die Figur. Und dadurch, dass wir ja oft den Luxus haben, dass wir uns nur noch auf die Figur draufsetzen müssen, weil die bereits existiert und das Original, in meinem Fall Meryl Streep, wenn die das dann schon super macht, dann ist man eigentlich eher dazu geneigt, das zu versuchen, so gut wie möglich zu kopieren, nachzumachen, aber dem im besten Fall dann noch so eine eigene Farbe zu geben. Und dann probiert man sich aus. Und das Schöne ist, das kann man ganz, ganz oft machen. Und das sind ja dann oft nur so ganz kleine Nuancen, die es dann perfekt machen. Und das könnte man gar nicht benennen ganz oft, ne, was das dann ist. Das ist dann ganz minimalistische Arbeit.
Axel, der uns geholfen hat, der hat Remy gesprochen bei Ratatouille, der hat dann auch immer so gesagt, ja, gib mir noch eine Emotion drunter. Also auch nur bei Sachen wie und so, also auch bei so Geräuschen hat er gesagt, Emotion, noch eine, was drunter ist. Und das ist ganz toll, das hat Spaß gemacht.
Aber es ist ja dann eher Standard, dass man alles auch alleine aufnimmt. Ne? Ihr habt jetzt nicht zusammen. Wie ist das? Da kommt man sich da manchmal auch ein bisschen blöd vor.
Nee, ehrlich gesagt ist es ganz cool, dass man alleine ist, weil man ziemlich abspackt. Also man muss, um die Energie in den Körper zu bekommen, die Figur auf der Leinwand hat, also selbst wenn es nur ein Schmetterling ist oder so, muss man sich, um in diese Körperlichkeit, in die kann man sich auf der einen Seite zwar denken, aber du musst sie auch irgendwie in den Körper holen. Und wenn die Figur springt, rennt oder irgendwas macht, dann musst du das mit dem Körper reproduzieren. Und man ist danach fix und alle und ich bin so dankbar, dass man mich dabei nicht sieht.
Wieso? Ich habe dir zugeguckt von draußen aus der Scheibe.
Ich weiß, dass du nicht da. Doch, du warst da, stimmt. Ja, nee, da warst du gerade, da hattest du gerade deine Fotoshooting.
Ich habe online gestellt.
Aber das Krasseste war überhaupt, dass Axel, der Regisseur, normalerweise sitzt er hinter einer Glasscheibe ne, mit dem Cutter und so, dann sind die alle ganz weit weg. Und du haspelst dir da einen ab und machst so richtig hässliche Fresse, um alles rauszuholen aus dem Konsonantkörper. Und dann sagt er einfach, ich stehe dann während der Synchronarbeiten neben dir, ganz dicht, im Raum. Und ich so, wie bleibst du jetzt hier? Und er so, ja, ich finde, das macht irgendwie mehr Sinn. Ich bin dann einfach direkt hinter dir. Also, und dann kann ich das direkt mit dir so. Und ich dachte so, nee, Alter, ich kann hier nicht abspacken, wenn du neben mir stehst. Da komme ich ja überhaupt nicht rein. Aber schon nach 5 Minuten war es
das Eis gebrochen.
Ja, und es hat tatsächlich, er hat recht behalten, weil das war so toll, eben nicht durch die dicke Glasscheibe, sondern direkt mit ihm zu arbeiten und diese direkten Feedback zu bekommen und dann nur so, also ich fand's mega, so zu arbeiten mit ihm. Also ich fand's super, super cool.
Bei diesen Glasscheiben hast du doch immer das Gefühl, dass die da nicht die Wahrheit sagen, oder?
Ja, gell?
Dass die lästern. Ja, und dass die so untereinander so, oh Gott, das war richtig gut, wir machen noch eine.
Wir machen aber noch eine. Ja. Und ich so, okay, aber
das war schon mal richtig gut, versuch's doch noch mal so.
Genau, die eine haben wir auf jeden Fall, wenn die Hütte abbrennt, aber...
Also das finde ich tatsächlich beim Synchron auch so die Herausforderung, weil man ja so alleine ist. Und in der Regel ist es schon, also ich habe dann immer so gefühlt, ah, das war's doch jetzt irgendwie nicht. Und nee, das war super, genau so brauchen wir es. Und man hat also, ich weiß nicht, man hat eben nicht so dieses Gefühl, man kennt sich ja auch noch nicht. Ne? Meistens hat man die Regisseure noch nicht getroffen vorher. Das fand ich jetzt in dem Fall wirklich auch total gut, dass man so zusammen in diesem Raum war und nicht das Gefühl hatte, so, ne, es war keine Distanz und keine Scheibe dazwischen. Ja.
Aber früher war das tatsächlich so, dass alle Künstler ganz, ganz ursprünglich im Studio zusammen aufgenommen haben. Und jetzt denkt man immer, wir haben immer so einen Wahnsinnsspaß zusammen und den haben wir Gott sei Dank. Ja. Und hinterher eine Promo und Shooting und so. Also wir haben schon Begegnungen, aber dieses gemeinsam, wie auf der Bühne oder in der Szene, das haben wir nicht. Das muss halt sauber getrennt sein.
Ja.
Was ich okay finde, weil wie gesagt, ich gehe halt echt ab am Mikro.
Naja, und da kommt ja noch dazu, dass es ziemlich technischer Vorgang ist. Ne? Also man hat ja den Text nicht auswendig gelernt, wie man das jetzt beim normalen Schauspiel macht, so, ja, wo man dann einfach den Text verinnerlicht hat, sondern du liest den ab. Also es ist ein Bildschirm, da läuft dann so ein Countdown, dann weißt du genau, wenn der Countdown abgelaufen ist, dann ist dein Einsatz für den Satz, dann siehst du unten, da läuft so ein Balken mit, dass das genau auf den Take ist. Du musst praktisch gleichzeitig das Bild sehen, dass es lippensynchron ist, dann musst du die Emotionen umsetzen. Also man ist schon sehr beschäftigt, man könnte jetzt nicht noch groß miteinander interagieren oder so. Das wäre, glaube ich, einfach dann too much.
Wie lange dauert das denn so? Wie lange stand jetzt hier bei dem Film?
Ein Tag.
Ein Tag, da habt ihr es.
Ich hatte ungefähr 3 Sätze, ich habe dafür 3 Tage gebraucht.
Ganz viele Geräusche.
Ja, gut, das sind jetzt nicht Hauptfiguren, aber es sind ja schon sehr markante, wichtige Rollen.
Ja, also ich war ehrlich gesagt überrascht, dass es so wenig war, aber ich finde es einfach, also für mich sind diese Filme so krass mit Kindheit und so positiven Gefühlen aufgeladen. Also ich war schon immer so ein Fan sowohl von Disney als auch von Pixar. Also wirklich so doll, dass ich das lange Jahre beruflich machen wollte. Eigentlich wollte ich immer genau das machen. Und dann ist es natürlich schon einfach cool, da dabei zu sein. Ne? Egal, ob man jetzt 3 Sätze hat oder
No-Brainer dazu zu
sagen. Genau, eigentlich schon.
War mir egal, welcher Film. Ja, machen wir. Ja.
Ich hab auch gesagt, ich hätte einen Grashalm gesprochen.
Ja.
Ist mir egal.
So wie
dabei.
Bei Bad Bunny. Bei dem Konzert. Diese egal, schon.
Ja, aber ihr verschwindet auch gut hinter den Rollen. Man kriegt jetzt beim Gucken nicht mit, dass ihr jetzt Doppelrollen habt, zum Beispiel, oder du Dreifachrollen.
Ja, ja.
Das, ihr verschwindet gut hinter den Figuren. Habt ihr denn überhaupt noch Stimmen übrig? Gerade ihr habt so viele Figuren schon gesprochen. Ich kenne das. Ich habe das, glaube ich, neulich bei Marc-Uwe Kling im Podcast gehört. Er meinte bei seiner Lesung, er hat 3 Stimmen und die spult er halt immer wieder ab im Loop. Und ich struggle auch immer beim Vorlesen zu Hause mit dem Kind. Ja, jetzt kommt die Stimme wieder.
Ja,
jetzt kommt
noch
eine neue Figur.
Und dann rutscht man über die falsche Stimme rein.
Genau. Ich glaube, Max hat gar nichts übrig. Der hat eine Stimme.
Ja, naja, ich meine, beim Parodieren ist natürlich der Vorteil, dass du eine Vorlage hast. Ne? Da musst du dir nichts überlegen. Also diese fiktiven Stimmen, wo jetzt denkt dir mal eine Stimme aus, da habe ich auch nicht viel Range. Da habe ich auch mal das Gefühl, dann kommt man immer wieder ins Gleiche. Ne? Aber bei den Parodien ist natürlich, okay, jetzt muss ich so genauso reden wie der redet, aber komisch. Und dann muss man sich dem annähern. Und dadurch entsteht natürlich dann so eine Bandbreite. Aber ich habe jetzt so auch. Also genau wie du sagst, beim Kinderbücher vorlesen oder so, da habe ich auch mal das Gefühl, jetzt spreche ich ja genauso wie die Puppe, die ich ja normalerweise spreche, habe ich auch so meine 4 Stimmen oder so.
Vielleicht nochmal zum Schluss, da Emojis spielen ja auch eine Rolle in dem Film. Wie würdet ihr eure Rollen mit 3 Emojis beschreiben?
Ja, wenn ihr Handys als Tiere in die Hände bekommt.
Genau.
Also wenn meine Schmetterlingsqueen, dann okay.
Den Schlangen-Emoji? Ja. Krass, oder? Richtig schlau.
Kartoffel.
Nee, bei Martina weiß ich was, aber das würde ich vielleicht spoilern. Aber
ich
es gibt doch diese Hände, die so zusammengehen.
Oh ja, stimmt.
Das ist aber das ist... Ja. Ja.
Der Moment war sensationell im Kino. Oder Totenstille so und dann... Aber, 22, 23.
Ja.
Das war ja auch
so
viele
ein tolles Erlebnis.
Ja. Habt ihr gestern auch zum ersten... Nee, du meintest, ihr hattet den vorher schon.
Ja,
halt, aber mit Deutsch.
Anderes, so richtig komplett.
Ja, und in Farbe und von vorne bis hinten. Ja. Und vor allem ist man entspannt, lehnt sich zurück, hat auch Popcorn.
Ja.
Es waren auch viele Kinder
wenn du den
da.
Vorher ganz siehst vom Synchronisieren, dann ist man auf seine Rolle fixiert und will
kommt
gucken, wie steht die da im Zusammenhang mit dem Rest und wie entwickelt sich der Charakter.
Ja.
Und deswegen ist man ein bisschen angespannt, weil man weiß, man muss eh gleich ran an die Arbeit. Und in dem Fall war das einfach nur so, jetzt mal in voller Gänze, Farbe, synchronisiert. Das war schon echt ein tolles Erlebnis, vor allem mit so vielen Menschen im Saal zu wissen, so wie sind die Reaktionen auf bestimmte Szenen, was kommt da jetzt? Und es war echt so cool. Also der Saal hat so gelacht und also so ein Fragengewitter dann auch von Kindern so zwischendurch. Aber dieser Moment im Saal, das war so lustig. Und sie haben es geschafft, wirklich. Der Film ist vorbei. Es ist dunkel und es gibt noch einen Riesenlacher und der ganze Saal lacht mit. Und das fand ich so schön, dass es irgendwie...
Alle applaudiert.
Ja, und es gab Applaus schön. Und es ist, glaube ich, auch nicht immer die Regel, wurde mir gesagt. Und insofern, also einfach ganz, ganz toller Film.
Das war unser Zeichen, aber es ist auch ein gutes Schlusswort. Ja, Stimmung war super, ich war gestern
ja
auch da. Das
Hat er euch auch so gut gefallen? Weil er ist echt cool, man muss das echt sagen. Wir müssen ja bei der Promo oft sagen, ey, das ist echt toll und sehen Sie. Aber hier ist es wirklich, der ist wirklich, der ist so
vielschichtig
cool und so, da ist für jeden was dabei. Also
groß und klein.
Ja.
Jetzt haben wir deine Frage gar nicht beantwortet.
Was waren
also noch Emojis?
Also Kartoffel.
Krone auch noch.
Krone ist wichtig.
Ja. Herz. Ja, gut.
Es hat auch eine wichtige Rolle.
Sehr gut. Gut, ab ins Kino, Leute.
Ja, geht alle ins Kino.
5. März.
Gern
geschehen.
Dann Hoppers 2 in 3 Jahren.